Aber ich möchte mit Ihnen vielleicht einfach so ein paar kleine Impulse teilen, die ich erfahren habe, die ich glaube, man auch in allen Teilgebieten anwenden kann. Wenn wir jetzt sprechen über den Ernstfall, über welche Ernstfälle sprechen wir denn in der Geburtshilfe und bei den schwangeren Patientinnen? Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen, Sepsis, die peripatale Hämorrhagie, Präeklampsie, Thromboembolie und Fruchtwasserembolie. Das sind die Sachen, an denen die Frauen heutzutage in den Industrieländern sterben. In Kalifornien hat man sich vor ein paar Jahren die Mühe gemacht, jeden einzelnen Fall genau zu rekonstruieren und zu analysieren. Und hat vor allem wollte man sehen, welche Todesfälle hätte man verhindern können bei schwangeren Frauen. Und da ist vor allem aufgefallen, die peripatale Hämorrhagie, 70% der Todesfälle hätte man verhindern können. Und auch in der Präeklampsie hätte man einen großen Teil der Todesfälle verhindern können. Was waren häufige Ursachen, dass diese Patientin, und was hätte man verhindern können? Oft war es so, dass man es zu spät diagnostiziert hat, man hat es etwas verschleppt, Fehldiagnose, inadäquates Management oder auch die Patientinnen wurden eigentlich zu spät erst transferiert an die richtigen Zentren und dann richtig behandelt. Eine Reaktion darauf international war die Einführung oder die Verwendung dieser Modified Early Obstetric Warning Systems. Das ist aus dem UK. Wir wissen aus unserer täglichen Arbeit, dass immer weniger Ärzte präsent sind in den Nachtdiensten, die Pflege mehr Verantwortung bekommt. Und eine Antwort sind eben diese Mayo-Chart, wo quasi Vitalparameter von den Patientinnen aufgezeichnet werden. Und wenn ein gelber oder ein roter Parameter erreicht wird, kommt es zu einem Trigger. Das heißt, ein Red Score oder zwei Yellow Scores und es muss eine Antwort erfolgen. Und zwar eine Midwife-Action und die andere Action, rufen Sie den Anästhesisten, rufen Sie den Geburtshilfegehelfer. Es wird genau dokumentiert, welche Action, was für eine Option gewählt wurde und auch, wann wird das reviewed. Das ist eine Antwort auf die Ernstfälle, die wir haben. Ein Grand Sir der geburtshilflichen Anästhesie aus Pittsburgh, Brad Bigace, hat einmal gesagt: There's only one thing that bleeds more than the pregnant uterus, and that's the abdominal aorta. Davor fürchten wir uns alle. Ich habe das Gefühl oft, dass wir als Anästhesieärzte, wir werden immer gerufen, wenn es schon brennt, ja? Und ich finde, es ist auch für uns Anästhesieärzte, wenn wir im Kreißsaal tätig sind, sehr, sehr wichtig, auch einmal zu identifizieren und zu wissen, wer sind unsere Risikopatientinnen für eine schwere postpartale Hämorrhagie. Und ich versuche das auch mit den Turnusärztinnen oft zu besprechen, dass wir im Vorhinein das wissen. Einmal Patientinnenfaktoren. Patientinnen, die ein hohes Risiko haben auf eine postpartale Hämorrhagie, sind Multipara, Patienten mit Makrosomie, mit Adipositas oder die schon eine Anamnese haben von postpartaler Blutung. Und auch sollten wir uns anschauen, wie geht es den Patientinnen während der Geburt? Eine Patientin, die schon viele Stunden in den Wehen ist, eine Patientin mit Chorioamnionitis, eine Forzepsgeburt oder Plazentaretention oder eine Patientin mit einem Uterusmyomatosus hat ein viel höheres Risiko, eine postpartale Blutung zu haben. Und bei einer Sektio, wir wissen es, die Sektiorate steigt, es sind immer mehr Resektios, Reresektios und eine Frage, die Sie immer stellen sollten: Wo ist die Plazenta? Und zwar ist die Plazenta eine Plazenta previa und es ist die erste Sektion, haben wir nur 3% Risiko einer Plazenta accreta. Eine Plazenta accreta, das kracht, da blutet. Ist es eine Resektion und die Plazenta ist eine previa, ist 11%. Bei einer Resektion 40%. Wenn das der vierte Kaiserschnitt ist und wir haben eine Plazenta previa, können Sie sich schon ziemlich sicher sein, dass diese Patientin eine Plazenta accreta hat. Und es kann nämlich sein, dass Sie haben Nachtdienst und die Patientin kommt mit verfrühten Wehen und Sie haben keine Dokumente. Da ist dann so eine einfache Frage, wo ist die Plazenta? Können Sie schon vorbeugende Maßnahmen führen? Leider ist auch ein Problem, wir sind sehr, sehr schlecht in der Abschätzung, wie viel unsere Patientinnen an Blut verlieren. Ja? Bei hohen Blutverlusten irren wir uns da um mehr als 40%. Eine Reaktion aus einem Spital in Großbritannien. Und zwar ist das, wo ist das? In London, das Charlotte Hospital. Da ist das quasi in den Kreißsälen, hängt das auf. Dass wir ungefähr eine Ahnung haben, Das ungefähr sind 60 Milliliter Blut. Wenn Blut am Boden ist mit 1 Meter Durchmesser, entspricht das 1,5 Liter Blutvolumen. Hier wird es schon so sein, dass wahrscheinlich alle die Panik bekommen, aber sie müssen dann noch nicht so die Panik bekommen, denn das ist 1 Liter Blutverlust. Aber wenn das Blut dann schon am Boden tropft, dann sind wir bei 2 Liter. Und das sind 500 Milliliter. Also wie gesagt, das sind auch Hilfsfaktoren, dass wir, weil wir schlecht sind im Abschätzen, wie viel jemand beim Blut verliert, diese Bilder können uns vielleicht helfen. Kennen Sie die 30er-Regel? Der Blutdruck fällt um 30, Herzrate steigt um 30, Atemfrequenz steigt um 30, Hämoglobinabfall um 30% und eine Harnausscheidung unter 30 Milliliter. Diese Patientin hat ungefähr 30% ihres Blutvolumens verloren. Die 30er-Regel. Das hier habe ich, liegt noch vorne auf. Das ist der Handlungsalgorithmus der deutschen, Schweizer und österreichischen Gruppe für postpartale Hämorrhagie. Papier ist geduldig. Was ich sagen will, geben Sie dem, verleihen Sie dem Leben. Und zwar das, was nämlich wirklich die Mortalität reduziert hat, war die Einführung von sogenannten Massive Transfusion Protocols. Und das funktioniert so, so habe ich das erlebt. Sie sind im OP und jeder, der in diesem OP ist, kann sagen, this is a bleeding emergency. Und dann geht's zack. Und zwar die OP-Schwester ruft die Leitstelle und innerhalb von 2 Minuten haben sie den Kühlschrank mit den Blutprodukten, mit den FFPs und den Cryo oder bei uns Fibrinogen vor der Tür stehen. Und auf einmal steht neben mir die Schwester, die Stacy, und sagt, Dr. Ordner, Tag und Blattgeist. Und nach 30 Minuten steht sie schon wieder da. Und das hat so gut funktioniert und das hilft einem so in diesem Ernstfall. Ja? Und dieses Bleeding dieses Massive Transfusion Protokoll durfte nur einstimmig wieder beendet werden. Das heißt, alle haben wir das unter Kontrolle, Andrea haben wir das unter Kontrolle, okay, wir haben es unter Kontrolle, Bleeding Emergency aus, ja, weil da wird wirklich alles aktiviert und das hilft, ja. Natürlich, und da ist auch dann jemand im Raum, der geht auch so ein Protokoll durch. Was auch wichtig ist, eben habe ich kurz erwähnt, bei dieser massiven Blutung, Point of Care, und zwar wird immer wichtig eigentlich, dass, also verwenden Sie das FIBTEM, da haben Sie nach 5 Minuten eine Antwort, denn Fibrinogen ist der beste Prädiktor, ob Sie eine Koagulopathie haben. Und wenn das Fibrinogen reduziert ist, erlaubt die rasche Korrektur eine Reduktion der Blutprodukte. Und die PT und PTT korrelieren eigentlich schlecht mit dem Blutverlust unserer Patienten. Okay. Ein anderes wichtiges Thema. Haben Sie gewusst, Präeklampsie? Milde Präeklampsie, das sind die Definitionen aus den USA, aus Kanada und aus dem Vereinten Königreich. Und die milde Präeklampsie gibt es nicht mehr. Jede Präeklampsie ist ernst zu nehmen. Ja? Heutzutage, die aktuellen Definitionen, wir sprechen von Präeklampsie mit oder ohne Severe Features. Die Präeklampsie ist weiterhin definiert durch einen neu auftretenden erhöhten Blutdruck und einer Proteinurie. Ich habe das hier in Klammer, weil in den USA ist sogar die Proteinurie draußen aus der Definition. Da reicht schon als Präeklampsie ein neu aufgetretener Blutdruck, entweder mit Proteinurie oder mit einem Auftreten von New Onset Severe Features, das heißt Thrombopenie, Niereninsuffizienz, Symptome der immanenten Eklampsie, das heißt, wenn diese Frau auf einmal therapieresistenten Kopfschmerz hat oder Sternchen sieht, Lungenödem oder Leberfunktionsstörungen. Ja. Auch das ist eine Reaktion auf die Mortalität. Auf die Analyse der Mortalität, ja, Präeklampsie ist immer ernst zu nehmen. Ja. Für uns als Intensivmediziner und als Anästhesisten interessiert uns sehr der Kreislauf. Und wenn Sie sich das hier anschauen, das ist eine Patientin eben mit Präeklampsie und Severe Features, also schweren Bluthochdruck. Sie sehen noch eine sehr gute Kontraktilität. Ja. So, wieso geht das jetzt nicht weiter? Aber diese Patientin, und zwar das ist die Alicia Dennis, die sehr, wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Ultraschallstudien gemacht hat im Rahmen der Präeklampsie. Die Patientinnen haben normalerweise eine normale kontraktile Funktion, aber haben eine signifikante 30% ungefähr haben eine diastolische Funktionsstörung. Die hat hier auch gemessen, E to E Prime. Und Sie sehen, dass E to E Prime, wenn das zwischen 8 und 15 ist, ist das, könnte das mit erhöhten linksventrikulären endiastolischen Füllungsdrücken assoziiert sein. Wenn es über 15 ist, haben die auf jeden Fall erhöhte Füllungsdrücke. Das heißt, ungefähr 20% haben hier erhöhte Füllungsdrücke. Jetzt E to E Prime, dafür braucht man schon ein gewisses Training, dass man das wirklich messen kann. Eine französische Gruppe hat sich dann deshalb gedacht, okay, wie ist es eigentlich, machen wir einfach einen Lungenultraschall bei unseren Patientinnen mit Präeklampsie. Und die haben geschaut, haben diese Patientinnen B-Lines. B-Lines sind quasi vertikal hyperechogene Reverberationen, das heißt so Comet-Tails. Und wenn die mehr als 7 mm voneinander entfernt sind, spricht man, haben diese Patientinnen ein interstitielles Ödem. Die haben sich 20 Patientinnen mit, ich sage also einfach schwerer Präeklampsie angeschaut. Vier von denen hatten eine diastolische Dysfunktion und 25% hatten eben ein B-Pattern, also ein interstitielles Ödem. Und dieses B-Pattern hat mit einer Sensitivität von 100% und Spezi von 80% ein erhöhtes E2E Prime, also vorhergesagt. Und deren Konklusion war: The finding of a B-Pattern should restrict the use of fluids. Ich habe in Südafrika auch ungefähr 90 Patientinnen quasi studiert und geschallt. Das war auch eine Patientin mit Präeklampsie. Und da sehen Sie ein E-Pattern. Das sehen Sie einfach, die Reverberation der Pleura sind immer diese parallelen Linien. Das ist eine normale Lunge, die normal ventiliert ist. Also, und das hier war eine Patientin, die einen angelächelt hat, die hat einen Blutdruck von 150 zu 90, eine Proteinurie. Und schauen Sie sich diese Lunge an. Ja? Die hat schon ein alveoläres Lungenödem. Und das war einfach die Probe auf die Lunge drauf. Das heißt, Patientinnen mit einer schweren Präeklampsie, restriktives Flüssigkeitsmanagement. Ja? Das sollten wir mitnehmen. Ja? Okay, aber wir wissen, Präeklampsie ist, eigentlich betrifft alle Organe. Und eine häufige Implikation ist eine renale Implikation. Und es kommt auch zu einer renalen Insuffizienz. Und auch die Oliguria, die auftreten kann, in 5 bis 10%, ist ein Teil des Severity-Kriteriums. Und dann sagen die Guidelines aber Flüssigkeitsbolus. Und jetzt werden Sie sagen, komisch, jetzt hat er gerade gesagt, restriktives Flüssigkeitsmanagement. Hier jetzt ein Flüssigkeitsbolus. Eine mögliche Antwort ist dieselbe Gruppe aus Frankreich. Die haben quasi bei einen Passive Leg Raising Test gemacht. Das war 41 Patientinnen mit Präeklampsie, 23 davon waren oligurisch. Und 12 von diesen 23 hatten eine positive Fluid Response. Und diese Fluid Response wurde vorhergesagt mit einem Passive Leg Raising Test, wo man quasi mit dem Ultraschall eine Veränderung des Schlagvolumens oder eines Parameters messen konnte. Das heißt, Sie können im Endeffekt, wenn Sie diesen Passive Leg Raising Test machen und Sie sehen, da ist keine Fluid Response, brauchen Sie gar nicht daran denken, dann denen unnötig Fluid zu geben. Ja? Okay. Leider, ich habe gesagt, die systolische Funktion ist normal meistens und wir haben eher es zu tun mit einer diastolischen Dysfunktion. Aber diese Patientinnen haben Sie auch. Ja? Wenn Sie bei so einer Patientin einfach eine Spinalanästhesie machen, wird die dekompensieren. Und das sind die Patienten, die dann auch ein Lungenödem haben. Und es ist auch fragwürdig, es ist in der Diskussion, inwiefern die Präeklampsie auch dann verbunden ist mit einer peripatalen Kardiomyopathie. Aber das geht etwas zu weit. Sie wissen auch Eklampsie. Eklampsie heißt ja eigentlich Blitzschläge, so ist man da drauf gekommen. Es gab Frauen, die in der Schwangerschaft auf einmal gesiezt haben, wie ein Blitz. Und Präeklampsie sind klinische Zeichen, die diese Frauen hatten, bevor sie Krampfanfälle hatten. Diese Frauen haben ein Hirnödem. Bei einer schwangeren Frau ist es schwierig, eine Hirnsonde hineinzugeben. Und eine Alternative, die man da andenken konnte oder kann, ist einfach das Messen des Diameters des optischen Nerven. Wir wissen aus der Traumatologie, wir wissen bei Hirnblutungen, dass eine Verbreitung des Optik des Sehnervs vorhersagt oder assoziiert ist mit erhöhtem intrakraniellen Druck. Und eine französische Gruppe hat sich das einfach bei Patienten mit Präeklampsie angeschaut und haben gesehen, dass in 20% der Patientinnen haben einen verdickten CNRV. Was die klinische Implikation ist, ist noch nicht so klar, weil es war nicht assoziiert mit irgendwelchen Schweregraden. Auch ich habe das, wir haben das reproduziert und haben auch noch andere klinische Daten dazu analysiert. Aber ich wollte das auch nur einbringen, weil das ist ein einfacher, nicht invasiver Test, auf das zu bekommen auf einen erhöhten intrakraniellen Druck. Ein bisschen den Themenwechsel, aber das finde ich auch so wichtig. Vielleicht sind viele von Ihnen tätig auch in Traumazentren. Eine Kollegin aus Israel, die, und zwar ist das in einem Traumazentrum, die haben, glaube ich, 25.000 Geburten pro Jahr, haben sich quasi angeschaut, retrospektiv, wie die schwangeren Patienten, die im Schockraum aufgenommen wurden, behandelt wurden. Und das Witzige, oder es ist eigentlich nicht so witzig, jede Patientin bekommt einen fetalen Ultraschall, bekommt ein CTG, jede bekommt ein geburtshilfliches Konzil, alle stürzen sich aufs Kind. Alle stürzen sich aufs Kind. Aber nur 50% der Patientinnen haben ein Traumakonzil bekommen. Und ein maternales Monitoring, das heißt Sättigung, Atemfrequenz, Temperatur, wurden teilweise nur in 17 bis 33% gemessen. Das heißt, jeder geht davon aus, das ist eine junge Frau, die ist eh gesund, das passt schon. Und da ist ein kleiner Fixierungsfehler, vor dem wir uns vielleicht in Acht nehmen müssten oder könnten. Wenn Sie, wie gesagt, in einem Traumazentrum arbeiten, empfehle ich Ihnen diesen Artikel, das ist eben auch von derselben Gruppe, die Sharon Einhaf, Management and Outcomes of Trauma During Pregnancy. Wenn Sie den lesen, dann werden Sie wirklich immer gelassen auf eine schwangere Patientin im Schockraum zugehen. Das kann ich Ihnen versprechen. Es ist nämlich im Endeffekt so, der ATLS ist gleich wie bei der Nichtschwangeren. Ja? Und Sie müssen auch nicht davor zurückschrecken, ein CT zu machen, ein Röntgen zu machen oder einen Fast-Scan, ja? Weil das wurde bei den anderen Patientinnen einfach nicht gemacht. Ja? Sie belasten das Kind damit nicht viel, weil sie sind damit weit unter dem gefährlichen Wert von 50 Millisievert. Ja? Die Indikation zur Chirurgie ist auch ident und soll nicht verzögert werden bei einer schwangeren Frau. Und die fetale Untersuchung soll erfolgen erst nach der mütterlichen Stabilisierung. Ja? Und CTG im Allgemeinen angehängt nach der 20. Woche, um uns anzuschauen, ob es zu einer Uterusaktivität kommt. Das ist nämlich ein Hinweis auf eine Plazentalösung oder auf eine Uterusruptur. Beziehungsweise den Fetus eigentlich erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Und die Sektio wird eigentlich da empfohlen, erst nach Frustraner in utero Resuscitation, das heißt, wenn Sie einen CTG-Abfall haben, erst einmal Linksseitenlage, Flüssigkeit, Sauerstoff, Mutter stabilisieren und erst dann quasi an die Sekt zu denken. Okay, wenn es jetzt wirklich kracht und Sie kommen in die unangenehme Situation des Cardiac Arrest in Pregnancy und Sie müssen diese Damen, diese Frauen reanimieren, dann gibt es ein paar Dinge. Im Endeffekt, die Algorithmen sind genau gleich. Die Algorithmen sind genau gleich. Ja. Ein paar Modifikationen gibt es. Ja. Versuchen Sie, dass der IV-Zugang oberhalb des Diaphragmas ist, weil der schwangere Uterus drückt auf die Vena cava. Das heißt, Sie haben einen schlechten Rückfluss. Und das führt mich auch zum nächsten. Left uterine displacement. Und zwar, was heißt das? Wenn Sie reanimieren, eine Person drückt den Bauch zur Seite. Ja, und zwar auf die linke Seite, damit verbessern Sie die mütterliche Zirkulation. Das können Sie entweder so machen oder Sie reanimieren diese Patientin, indem Sie sie auf ein Brett legen und 30 Grad zur Seite. Left uterine displacement, vergessen Sie das nicht. Sie verbessern damit die Zirkulation. Und dann, die Ursachen sind dieselben, die 4 Hs, die 4 Ts und Both Jobs. Ja. Es lohnt sich, wenn Sie im Kreissaal diese Checklisten, diese Karten dort haben. Ja? Dann gehen Sie es nämlich einfach durch, während reanimiert wird. Bleeding, DIC, Embolism, Anesthetic Complications. Ja? Das könnte zum Beispiel eine PDA sein, die intrathekal ist. Uterusatonie, Cardiac Disease, Hypertension, Plazentaprobleme, Sepsis. Und dann Perry Mortims Cesarean Delivery. Und zwar, die internationalen Guidelines sagen folgendes: Wenn nach 4 Minuten Reanimation kein Return of Spontaneous Circulation ist, dann wird das Kind entbunden. Und zwar aus 2 Gründen. Sie verbessern damit die mütterliche Zirkulation und sie retten das Kind. Und zwar, sie fahren mit dieser Patientin nirgends hin. Do it on the spot. Sie brauchen auch keine Anästhesie dafür. Sie brauchen nur ein Skalpell. Am besten einen geburtshelfenden Chirurgen. Ja? Case Reports 12 von 20 sind sofort unmittelbar gekommen. Ich möchte jetzt auch sagen, diese 4 Minuten, es gab jetzt in den neuen Konsensus, die sind etwas diskutiert. Ja, es kann auch noch 5 bis 10 Minuten sein. Aber das, worauf ich trotzdem hinaus will, wenn Sie in den Fall kommen der Reanimation, machen Sie die ganz normal. Und also entsprechend den Guidelines bei der Nichtschwangeren, Left Uterine Displacement. Wenn die nach 4, 5, 6 Minuten, dann ist empfohlen die Perimortem Cesarean Delivery. Vielen Dank. Expect the unexpected. Be proactive. Irgendwelche Fragen?